Deutschlandfunk, Information und Musik.
Wüsste man kaum etwas über ihn, so doch, dass er einer der berühmtesten und bedeutendsten Philosophen und Intellektuellen der Bundesrepublik ist, Jürgen Habermas. Nächste Woche wird er 90 Jahre alt. Ein öffentlicher Intellektueller, der sich einmischt. Und wie so oft liegt der Schlüssel in jungen Jahren. In Düsseldorf geboren, in Gummersbach aufgewachsen, wollte er erst Journalist werden, schrieb Filmkritiken, Buchrezensionen, studierte in Bonn, machte sich Anfang der 50er Jahre frei von Heidegger und den Vätern. Mit den alten Gewissheiten ging es nicht mehr. Er wurde Professor in Heidelberg und Kopf der Frankfurter Schule, der zweiten Frankfurter Schule. Vielfach geehrt, wie auch hier 1999 etwa mit dem Theodor-Heuss-Preis.
Für Leute wie mich enthält ein solcher Preis ja auch eine Mitteilung darauf, dass er, der Preisträger, nun, auch wenn er vom linken Rande herkommt, in der Mitte unserer Gesellschaft angekommen ist.
Jürgen Habermas, sicherlich einer der führenden linksliberalen Intellektuellen der Republik, ein Denker der säkularen Moderne. Und diese Moderne steht im Zeichen der Freiheit, der individuellen Freiheit, Freiheit von Fesseln der Fremdbestimmung. Das öffnet Menschen für Zukunft. Es gibt jetzt keine Herrschaftssubjekte mehr wie Kaiser, Könige oder Kirche. Das muss man selber machen. Ich habe mit Lutz Wingert, einem langjährigen Assistenten von Jürgen Habermas, gesprochen, selber Professor für praktische Philosophie in Zürich, und ihn gefragt, ist das jetzt der Moment, die Stunde der sogenannten Diskursethik?
Nein, da stimme ich nicht zu. Warum nicht? Wir sind nach wie vor von starken Autoritäten beherrscht, außerhalb auch rechtlicher Bereiche. Wir sehnen uns nach Anerkennung, wir buhlen um Anerkennung, um Klicks, um beachtet werden. Wir sind jetzt nicht einfach so frei, dass wir unsere eigenen Wege gehen könnten und alles selbstbestimmt handeln. Denken Sie an die Auflösung der Trennung von Berufssphäre und Freizeitsphäre. Insofern muss man diese Behauptung mit Vorsicht genießen. Aber natürlich, in einer Hinsicht stimme ich Ihnen schon zu. Die Diskursethik, also die Ethik von Habermas, die sagt, was moralisch richtig und falsch ist, hängt auch davon ab, dass Menschen durch miteinander argumentieren zu einer geteilten Einsicht kommen. Die Diskursethik lebt davon, dass sie keine Autoritäten einfach anerkennt. Und hier steckt dann auch eine philosophische Fundamentalkritik von Elitenherrschaft bei Habermas, und das ist eine der ersten, möchte ich sagen, eine der großen Erkenntnisse, die seine Leistung als Philosoph herausragen lässt. Also eine philosophische Fundamentalkritik von Elitenherrschaft, und zwar durch die Einsicht, dass die soziale Seite der Vernunft eine sprengende Kraft hat. Und was heißt jetzt sprengende Kraft? Nun, die soziale Seite der Vernunft zeigt sich im Alltag darin, dass wir immer wieder auch Gründe geben müssen oder auch Gründe fordern. Wenn wir uns über jemanden aufregen, fragen wir wütend, warum machst du das? Mit welchem Recht machst du das? Und solange wir nicht zuschlagen, sind wir auf Gründe gepolt und versuchen dann, die Gründe zu bewerten, zu streiten darüber. Und es ist wichtig, dass diese Gründe nicht von einer Seite einseitig festgelegt werden können als gute Gründe. Wenn sie einseitig festgelegt werden, fehlt nach Habermas die Basis für ein Zusammenwirken. Also dürfen auch nicht Autoritäten hier einfach festlegen, was gute Gründe sind. Dann werden sie nämlich autoritär. Jede Autorität muss eine verdiente Autorität sein. Und das geht eben nur über die Gründe, die alle überzeugen. Das ist die sprengende Kraft, dass immer wieder die Autoritäten angefochten werden können. Denn die Wahrheit in sozialen Dingen ist für alle einsehbar und nicht nur für ein paar Auserwählte.
Lutz Wingert, aus der 1962er Habilitationsschrift Strukturwandel der Öffentlichkeit erklärt sich unter anderem auch daraus das intellektuelle Engagement von Jürgen Habermas, beispielsweise vielleicht im prominentesten im Historikerstreit?
Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass die Erfahrung des Nationalsozialismus und auch die Erfahrung des dröhnenden Schweigens von Professoren für den jungen Habermas eine wesentliche Lektion war und auch angeregt durch die politisch sehr viel bewusstere Ehefrau Ute Habermas Wesselhöft, angeregt von ihr und von dieser Erfahrung, dass man nach 45 zur Tagesordnung überging. Diese Erfahrung ist das, was ihn antreibt, sich in die öffentlichen politischen Angelegenheiten einzumischen, sich nicht rauszuhalten, nicht in so eine Art innere, vornehme Emigration zu gehen und die Sphäre der Politik zu verachten, sondern sich einzumischen und natürlich auch zu exponieren. Der Strukturwandel der Öffentlichkeit ist nicht der Ursprung dieses Engagements. Das Engagement lag ja auch schon vor.
Lutz Wingert, lassen Sie uns einen Blick noch auf Europa werfen. Da hat er sehr emphatische Texte verfasst. Nun haben wir spätestens nach der EU-Wahl erlebt, dass Europa doch mehr gespalten als geeint ist, dieses große Friedensprojekt. Zu glauben, wie es, glaube ich, streckenweise Jürgen Habermas tat, der demokratische Prozess selber sei schon das einigende Band Europas, hat sich nicht erfüllt, oder?
Ich halte seine Einschätzung der EU für sehr mangelhaft, um nicht offen zu sagen, für politisch völlig falsch. Erstens verwechselt Habermas Europa mit der EU. Wenn man in der Schweiz wie ich lebt und arbeitet, hat man da ein bisschen mehr ein Gefühl dafür. Er verwechselt also selbstfälschlicherweise die Europa mit der EU und die EU mit Brüssel. Dann hofft er auf eine Zentralisierung politischer Kompetenzen in Brüssel und vernachlässigt schlicht viele Fakten wie die Verschiedenartigkeit von Wirtschaftsräumen, Wirtschaftsstilen und so fort. Also die Fehleinschätzung von Europa, der EU genauer gesagt, ist meines Erachtens zu sehen bei ihm.
Wo gibt es Anknüpfungspunkte, von denen Sie glauben, sie sind es wert, aufgenommen zu werden und verfolgt zu werden?
Also ich glaube, dass das, was viele Menschen in den Medien betrifft, also auch Journalisten und ein Bereich ist, also Stichwort digitale Öffentlichkeit. Ich glaube, dass Habermas durch die sprachphilosophischen Überlegungen zur Öffentlichkeit noch eine ganze Reihe von Hinweisen liefert, fundamentaler anzusetzen. Man kann sich auch die Regeln fürs Internet vorstellen als etwas, was nicht Zensur, sondern Vernünftigkeit steigert und bei ihm dann auch forschen, inwieweit gewisse Regeln des Diskurses hier verwendbar sind. Das ist das sicher das eine. Ich glaube auch, dass man, auch wenn es bei ihm vernachlässigt ist, noch auffächern kann das Verständnis von Vernünftigkeit. Bei Habermas sieht es so aus, dass es eigentlich nur so zwei Sorten von Gebilden gibt, zwitternde Menschen und stumme Steine. Also einerseits sprachbegabte Wesen, andererseits nicht sprachliche Gebilde. Und dazwischen fehlen die Tiere. Aber ich glaube, da er auch einen durchaus naturalistischen Sinn für die Naturgeschichte des Menschen hat, glaube ich, dass man hier differenzieren kann und Übergänge zwischen menschlichen, sprachbegabten Wesen und den Tieren herstellen kann. Damit eng zusammen, glaube ich, was auch wichtig ist für Fragen der künstlichen Intelligenz, dass man das Feld der Vernünftigkeit auffächert und sagt, es gibt Gestalten stummer Intelligenz und dann gibt es eben Gestalten eines argumentativen Redevermögens. Also der Rationalitätsbegriff kann auch aufgefächert und differenziert werden. Das wären sicher so zwei Bereiche innerhalb der Philosophie, bei denen man ansetzen kann. Ich glaube auch, dass man sogar wirtschaftspolitisch mit Blick auf eine intelligente Globalisierungskritik anknüpfen kann an einige Überlegungen von Habermas, der sagt, es wird nie so sein, dass Märkte alleine soziale Ordnungen sicherstellen können. Das heißt, die Vorstellung zum Beispiel Europa als einen Binnenmarkt ist natürlich eine Vorstellung davon, dass soziale Ordnung allein durch Marktprozesse hergestellt werden kann. Und Habermas hat sehr fundamental an dieser Vorstellung Kritik geübt. Ich glaube, dass diese Kritik auch fruchtbar gemacht werden kann für eine nötige Globalisierungskritik.
Eine Würdigung des deutschen Philosophen Jürgen Habermas, der kommende Woche 90 Jahre alt wird, im Gespräch mit dem Philosophen Lutz Wingert. Er lehrt praktische Philosophie in Zürich und war viele Jahre lang Assistent von Jürgen Habermas und hat auch ein dickes Buch über Gemeinsinn und Moral verfasst.